Im Tarot ist die 13. Karte der Tod, die für einen Abschied und ein Ende steht. Im Christentum wird von 12 Aposteln gesprochen, beim letzten Abendmahl ist jedoch ein 13. Gast dabei, Judas, der Jesus im Anschluss verraten hat. Die Zahl 13 soll die Zahl des Teufels sein und Unglück bringen, weshalb es in Hotels oft keinen 13. Stock und in Flugzeugen häufig keinen Sitzplatz mit der Nummer 13 gibt. Warum erzähle ich euch das alles? Weil die 13 auch in der Bundesliga aktuell für einen Abschied und ein Ende steht. Nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund am Wochenende ist Bayern München 13 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Und damit ist der Bann gebrochen. Wir bekommen einen neuen Meister. Und damit herzlich willkommen zum Stadionsprecher. Hallo Jens.
Hi Nils. Und heute ist auch noch unsere 13. Folge.
Crazy, crazy. Ja krass, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Siehste, also heute geht es um die Zahl 13 und heute beschäftigen wir uns ausgiebig mit den beiden Teams an der Spitze. Wobei, gut, sagen wir mit dem einen Team an der Spitze und den Bayern dahinter. Und wir möchten zu Beginn, weil das ja nun auch das Topspiel am Wochenende war, Bayern gegen Dortmund, ein bisschen auch über die Borussia sprechen.
Ja, machen wir.
Ja Jens, fangen wir doch einfach mal sportlich an. Wie hast du denn den Sieg der Dortmunder erlebt? Oder anders gefragt, war es eine verdiente Niederlage der Bayern?
Das kann man glaube ich schon so sagen. Die Dortmunder haben ein starkes Spiel gemacht. Sie haben defensiv sehr stark gestanden, haben grundsätzlich auch, was sie ja immer auch mal gegen die Bayern gemacht haben, an ihrer Grundordnung nichts verändert, sondern haben gesagt, wir treten in unserem bewährten System auf, also 4-3-3 oder 4-1-4-1, je nachdem, wie man das so sieht, haben also gesagt, wir besinnen uns auf unsere Stärken, setzen auf eine starke Defensive, eine starke Innenverteidigung mit Schlotterbeck und Hummels, Can vorne dran, und sie haben den Bayern quasi über 90 Minuten das Spiel oder das Leben schwer gemacht. Sie haben ein starkes Spiel abgeliefert, sind als Mannschaft aufgetreten, sind viele, viele Kilometer gelaufen. Jule Brandt war einer der stärksten Spieler, ist bis zu seiner Auswechslung am meisten gelaufen auf dem ganzen Platz, der auch immer wieder viele Räume zugelaufen ist, wenn es um in Defensivsituationen war oder wenn sie in Defensivsituationen waren. Nach vorne hin hat er immer wieder Löcher gerissen. Also alles in allem ist der Plan der Dortmunder auf jeden Fall aufgegangen.
Und eigentlich spannend, wir haben ja drüber gesprochen, was die Nicht-Nominierung mit dem einen oder anderen Spieler macht. Du hast Brandt gerade schon erwähnt, Hummels und Schlotterbeck wurden auch extrem gelobt. Ja. Also man kann sagen, hat sich ja scheinbar angestachelt jetzt, ne?
Ja, wir haben es ja in der vergangenen Woche schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es gegen die Bayern eine extra Motivation braucht oder ob man halt einfach sagt, wir fahren nach München, wir müssen sowieso eine Top-Leistung abliefern. Ob dann irgendwie diese Nicht-Nominierung noch dazu beigetragen hat, dass die, ja, von dir genannten Spieler jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt haben, kann ich nicht sagen. Aber man kann schon sagen, dass alle jetzt nicht nominierten BVB-Spieler eine gute Leistung geliefert haben. Also ich habe ja eben Schlotterbeck, Hummels schon erwähnt, die stark gespielt haben. Natürlich muss man auch sagen, sie haben aus einer massierten Abwehr gespielt,
wie das ja immer so schön heißt. Ja.
Also das heißt, sie haben relativ defensiv auch gestanden. Da ist es natürlich für einen Innenverteidiger auch immer ein bisschen schwerer. Gerade Hummels tut sich ja schwerer, wenn er in Laufduelle gehen muss. Das haben sie dadurch ja schon verhindert, dass sie einfach so defensiv auch gestanden sind. Von daher konnte er seine Stärken, die er ja auch hat und zweifellos auch mit 35 immer noch hat, nämlich diese Antizipation der Situation, die guten Zweikampfwerte, auch so sein gutes Kopfballspiel, das konnte er alles wunderbar einbringen. Und von daher kann man schon sagen, die meisten Spieler, die jetzt nicht zur Nationalmannschaft nominiert waren, haben ein starkes Spiel gemacht gegen die Bayern, ja.
Und auf der anderen Seite muss man ja wahrscheinlich auch festhalten, Terzic sagt ja auch, war eine tolle Leistung. Von den Bayern war es ja wiederum dann offensichtlich nicht so eine tolle Leistung. Ja? Also ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft nach dem Spiel.
Ist danach erst passiert mit der Erkältung.
Ja, genau, kam instantly nach dem Spiel. Und wenn du sagst, es braucht aus Dortmunder Sicht keine Motivation jetzt durch diese Nicht-Nominierung, also bei den Bayern hat es ja offensichtlich irgendwie doch ein bisschen mehr Motivation oder hätte es mehr Motivation gebraucht, weil Kimmich hat von einem blutleeren Auftritt, einer blutleeren Leistung gesprochen.
Ja. Unerklärlich, ja, weil ja genau das, was wir jetzt eben gesagt haben, trifft ja andersrum für die Bayern zu. Also du Du hast den sogenannten Klassiker vor der Brust. Mhm. Du willst dich ja auch einspielen für die kommenden Wochen. Champions League steht noch an. Zu dem Zeitpunkt hatte Leverkusen 10 Punkte Vorsprung. Ja. Also das bedeutet, oder 13 Punkte. Du musstest gewinnen, um wieder auf 10 ranzurücken. Also das heißt, du willst natürlich auch die Meisterschaft nicht abschenken. Warum dann hinterher sogar solche Worte fallen? Ja, es hat sich angefühlt wie in einem Freundschaftsspiel.
Ja, genau.
Das ist unerklärlich. Ja.
Und ich glaube, weil du gerade Leverkusen ansprichst, dass das Leverkusener Ergebnis und vor allem auch die Tatsache, dass Leverkusen wieder kurz vor Ende das Ding noch gedreht hat, schon auch was ausgelöst hat. Thomas Müller hat ja auch in dem Interview nach dem Spiel zugegeben, dass das, ich weiß nicht mehr genau, was sein Wortlaut war, aber sinngemäß schon etwas ernüchternd war zu sehen, dass die Leverkusen das eben wieder schaffen, weil die ganze Zeit siehst du das Ergebnis, Hoffenheim führte 1-0 und man denkt sich, oh meine Güte, vielleicht lassen sie ja wirklich mal ein paar Punkte und dann hätten die Bayern auf 7 ranrücken können und dann plötzlich schaffen sie es eben doch wieder und du denkst dir, verdammt nochmal, das wird dieses Jahr nichts. Also mir ging es als Fan schon so, ich habe das Leverkusen-Ergebnis gesehen und habe erstmal kurz vor mich hingebrüllt und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, dass die das schon wieder jetzt schaffen. Ja. Und so muss es dir als Spieler doch auch gehen. Also es hat sicherlich jetzt nicht zusätzlich motiviert, sondern war wahrscheinlich so ein bisschen die Gewissheit, okay, die lassen keine Punkte dieses Jahr. Im Prinzip kann hier passieren, was will. Wir holen diese Meisterschaft nicht mehr. Natürlich musst du dann trotzdem anders auftreten, aber ich kann es menschlich nachvollziehen.
Thomas Tuchel hat vor dem Spiel bei Patrick Wasserzieher bei Sky gestanden und wurde auch schon auf dieses Leverkusen-Spiel angesprochen. Und da hat er schon von einem Dämpfer gesprochen. Und das ist was ich jetzt, was man natürlich jetzt nach dem Spiel ist man immer schlauer, aber was man jetzt natürlich auch sagen kann, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass vorher ein Trainer dann schon sagt, ja, das hat uns jetzt schon auch einen Schlag versetzt. Also du musst es doch trotzdem schaffen, deine Mannschaft zu motivieren. Das ist Das ist ihm nicht gelungen. Das hat er nicht hingekriegt. Und zum wiederholten Mal hat er das nicht hingekriegt. Ich weiß jetzt, klar, es ist jetzt nicht nur der Trainer, aber diese ganze Konstellation Mannschaft, Trainer scheint nicht zu funktionieren. Da ist zu wenig Eigenmotivation drin und der Trainer schafft es augenscheinlich auch nicht vor jedem Spiel, die Jungs so heiß zu machen, dass sie das Beste aus sich rausholen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Effenberg hat ja auch im Doppelpass gesagt, ich zitiere wörtlich, du hast diese extreme Rivalität und dazu musst du gegen Dortmund als Trainer doch gar nicht mehr viel sagen. Da spürst du ab Mitte der Woche, da kommt jetzt ein richtig geiler Gegner. Du bist so eigenmotiviert eigentlich, aber das habe ich nicht gesehen. Das sah bei den Bayern aus wie ein Test- oder Vorbereitungsspiel. Sie haben es gar nicht richtig angenommen. Und da ist was dran. Ich glaube, wie gesagt, dieser psychologische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Und am Ende kann man ja immer sagen, klar, wir müssen unsere Spiele gewinnen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Aber so einfach ist es ja nicht. Es hängt ja durchaus alles zusammen und ich, wie gesagt, glaube schon, dass das was gemacht hat mit dem Bayern-Spieler und dennoch sind das Profis und müssen natürlich sagen, wir wollen dieses Spiel hier gewinnen. Es ist auch ein Prestigeduell. Es geht gegen Dortmund, meine Güte, also da musst du ja anders auftreten.
Ja.
Aber wie du sagst, offensichtlich schafft es die Mannschaft aus sich selbst heraus, nicht diese Motivation aufzubringen und der Trainer war ja auch wieder mal leider ein bisschen ratlos nach dem Spiel.
Genau. Dazu kommt natürlich auch, dass die Dortmunder jetzt beim Spiel, um mal wieder auf den BVB auch noch mal kurz zu sprechen zu kommen, die haben den Bayern auch einfach nichts angeboten. Ja. Das war in den vergangenen Jahren, als oftmals ja auch hohe Ergebnisse für den FC Bayern gegen die Dortmunder gab, war das ja anders. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat Zagadou mal einen Riesenfehler gemacht. Am Ende ging es irgendwie 5-1 oder sowas für die Bayern aus. In der vergangenen Saison war es ein Riesenfehler von Kobel, der die Bayern erst auf die Siegerstraße geführt hat. Also von daher, die Dortmunder haben alles richtig gemacht. Sie haben natürlich auch immer mal Glück gehabt. Ja, Kane muss 2 Tore köpfen.
Ja.
Und das war, ich weiß, die genaue Minute kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber so Mitte erster Halbzeit, als er relativ frei zum Kopfball kommt, den nickt er eigentlich ein, dann steht es 1-1 und keiner weiß, wie es dann weitergeht. Dann passiert auch bei Dortmund vielleicht noch was, die kommen ins Nachdenken, oh, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Aber man muss halt das sagen, das Spiel ist für sie komplett perfekt gelaufen. Die, das, was sie sich vorgenommen haben, ist aufgegangen. Die schnellen Außen mit Adeyemi, Brandt im Mittelfeld und auf der rechten Seite mit Sancho haben immer wieder zu Situationen geführt. Ja, und das hat den Dortmundern schon brutal auch, die haben einfach eine brutal starke Leistung gebracht und haben den Bayern nichts angeboten. Und das hat auch dazu geführt, dass dann im Laufe des Spiels hatte man das Gefühl, dass den Bayern auch der Glaube daran, dieses 1-0 nochmal zu drehen, immer mehr verloren ging.
Ja. Ja, als hätten sie es gar nicht richtig probiert. Ne? Ja. Also man lässt es so über sich ergehen. Ja, okay, wenn wir jetzt hier halt verlieren, dann ist es so, wie es ist. Und was mich gerade auch so ein bisschen stört in der Gesamtgemengelage rund um Bayern, ist einfach das Gefühl, dass mich nicht los wird, die sind nicht bei sich. Also das sieht man jetzt in Bezug zu Leverkusen, die gewinnt das wieder kurz vorm Ende, so das nimmt dich mit und dann wird aber auch teilweise die Schuld bei Dingen woanders gesucht, wo ich es kaum nachvollziehen kann. Ganz aktuell hat jetzt Uli Hoeneß sich zu Wort gemeldet und hat im Prinzip ja den Fans eine Mitschuld an der Niederlage gegen den VfL Bochum im Februar gegeben. Wir erinnern uns, die Bayern haben 3-2 verloren. Es gab diese Spielunterbrechung und Hoeneß sagt, es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie den FC Bayern so lieben, die schmeißen die Bälle. Unsere Spieler stehen bei strömendem Regen in ihren nassen Trikots 15 Minuten auf dem Platz, weil das Spiel unterbrochen wird. Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war.
Also, Uli, Uli.
Ja. Macht er jetzt, wir sind im April,
ja, genau,
macht er
ja
jetzt dieses Fass nochmal auf über ein Spiel im Februar und ich meine, die Bayern sind 13 Punkte hinten dran. Es wird mit Sicherheit nicht an der einen Spielunterbrechung in Bochum gelegen haben, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen.
Ja. Und diese Spielunterbrechung nur der Vollständigkeit halber, die gab es auch für Bochum.
So.
Also die haben auch, die haben ja auch 15 Minuten im strömenden Regen gestanden und haben danach das Spiel noch gedreht und es hat sich für sie was verändert. Und die Bayern sind, glaube ich, gut beraten, die Fehler bei sich selbst zu suchen und jetzt nicht noch Attacken gegen die eigenen Fans zu fahren. Aber gut, das macht der Uli ja manchmal gerne.
Aber das Schöne ist, dass die FCB-Ultras sich das natürlich auch nicht einfach so gefallen lassen. Nee. Sie haben beim Spiel gegen Dortmund ein Banner hochgehalten mit einer klaren Botschaft Richtung Hoeneß. Und auf dem Banner war zu lesen, für euren scheiß Fußball seid ihr doch selbstverantwortlich, Uli. Und damit gehen sie natürlich zurück auf eine Aussage von Hoeneß selbst bei der Jahreshauptversammlung 2007. Und Hoeneß hat damals, als es um die schlechte Stimmung in der Münchner Arena ging, gesagt, für eure Scheißstimmung seid ihr doch selbst verantwortlich. Also sehr, sehr schön, wie das wieder aufgegriffen wurde. Die Ultras vergessen nichts.
Nee, das haben sie auch charmant gemacht, das muss man auch sagen. Dann eine alte Aussage von ihm dann umzudrehen und auf diesen Kontext jetzt zu beziehen, das haben sie schon gut gemacht.
Es spricht nicht für die aktuelle Stärke, muss man halt sagen. Und so Nebenkriegsschauplätze braucht man jetzt einfach nicht führen und auch Uli, ich würde sagen, das hätte er sich schenken können. Die Bayern haben genug andere Baustellen und damit können wir den Blick auch ein bisschen voraus jetzt richten. Die Situation ist, wie sie ist. Die Meisterschaft ist weg. Gegen Arsenal muss man mal sehen, was jetzt bei rumkommt. Arsenal ist ja schwer aktiv da noch im Meisterschaftsrennen in England, sind nicht so schlecht drauf. Ja. Also das ist das eine, die sportliche Situation, aber dann ist natürlich auch die große Trainerfrage. Und bevor wir uns die Frage stellen, welcher Trainer könnte denn die Bayern im Sommer übernehmen, müssen wir vielleicht erstmal auf aktuelle Aussagen von unter anderem unserem geschätzten Freund Didi Hamann zu sprechen kommen. Und Alfred Draxler hat ja ins selbe Horn geblasen, Bildjournalist. Was hat Hamann gesagt? Er sagt erstmal, dass eigentlich Tuchel, also ich fasse es kurz zusammen, bevor ich hier wieder ein Didi Hamann-Zitat vorlese, ich will ihm gar nicht so viele Ehre zuteilwerden lassen. Er sagt sinngemäß, Tuchel muss jetzt weg.
Ja, also ich habe das gesehen, das war bei Sky 90 und er hat gesagt, der FC Bayern muss sich jetzt hinterfragen und muss die Frage stellen, ob man mit Tuchel in die Spiele gegen Arsenal geht. Er wurde dann von Patrick Wasserzieher nochmal drauf angesprochen und was würdest du denn machen? Würdest du an Tuchel festhalten? Da hat er halt gesagt, nee, ich würde jetzt die Entscheidung treffen und jetzt den Trainer wechseln. Also das heißt, er hat schon gesagt, dass die Verantwortung natürlich bei den Bayern-Verantwortlichen liegt, ist ja auch ganz klar. Aber er hat schon durchblicken lassen, wenn er das jetzt entscheiden könnte, würde er sich gegen Tuchel entscheiden.
Ja. Was hältst du denn davon? Also wir sind natürlich in Interna da nur bedingt involviert, aber wäre das ein schlauer Move, Tuchel jetzt zu entlassen und für die restlichen paar Spiele noch jemanden zu holen? Und ist ja auch die Frage, holst du dann jemanden, der wirklich nur den Rest der Saison begleitet oder jemanden, der dann perspektivisch im Sommer ja auch weitermacht?
Ich stelle mal eine Gegenfrage, lieber Nils. Meinst du denn, Tuchel wäre überhaupt in diese Saison als Bayern-Trainer gegangen, wenn Borussia Dortmund nicht am letzten Spieltag die Meisterschaft verdattelt hätte?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, Jens. Es wäre deutlich schwieriger geworden, glaube ich.
Ja, weil sie waren ja zu dem Zeitpunkt, als Tuchel damals ins Amt kam, waren sie noch in drei Wettbewerben ja auch richtig gut dabei. Ja. Klar hatte man mit City auch einen starken Gegner vor der Brust in der Champions League, keine Frage. Aber ich glaube, man hat ja schon in den Sommer hinein gemerkt, dass es jetzt zwischen Bayern und Tuchel nicht so ganz rund läuft in der Mannschaft. Dann kam diese Holding Six Diskussion dazu, über die wir schon oft gesprochen haben. Dann kam in der Hinrunde war diese Thematik, dass er immer wieder darauf rumgeritten ist, dass ja der Kader so klein ist, dass er keine Mannschaft hat, die sich einspielen kann. Und dann sind sie ja eigentlich noch ganz vernünftig so in die Winterpause gekommen. Ja, also nach 17 Spieltagen Hinrunde hatte der FC Bayern einen Punkt Rückstand auf Bayer Leverkusen. Heute sind's, du hast es vorhin gesagt, 13. Also das bedeutet, in einer Phase, als dann wieder die Spieler auch so langsam zurückkamen, auch von den Afrika-Reisen und Asien-Reisen und so weiter, haben sie es augenscheinlich nicht geschafft, die PS auf die Straße zu bringen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Bayer Leverkusen hatte auch Spieler, die nicht verfügbar waren, mit Frimpong, Kusunu, und noch dem einen oder anderen waren ja auch Spieler beim Africa Cup of Nations und beim Asia Cup. Und die haben es aufgefangen. Und die sind in Modus gestartet, den man eigentlich immer so den Bayern, oder wo man immer sagt, die Bayern schaffen das. Wenn es drauf ankommt, dann sind die Bayern da. Ja. Nämlich, wann entscheidet sich die Saison? Im März, April. Und augenscheinlich sind sie im Moment nicht in der Verfassung, jetzt wirklich auch Titel gewinnen zu können. Und von daher, ich weiß nicht, ob man jetzt diesen Cut nochmal machen muss, aber man kann zumindest sagen, diese Idee, wir verkünden, Tuchel ist zum Ende der Saison weg und daraus gibt es irgendwie nochmal einen Effekt, das ist komplett verpufft.
Das stimmt. Also das muss man so festhalten und ob der aktuellen Leistung und dieser Saison ist es ja auch nachvollziehbar, dass du sagst, im Sommer haben wir einen neuen Trainer. Mhm. Und trotzdem halte ich es für Mumpitz, jetzt irgendwie da so einen Schnellschuss zu machen. Mhm. Also Max Eberl hat gerade alle Hände voll damit zu tun, den Trainer für den Sommer zu verpflichten. Und ich glaube, die wollen jetzt in Ruhe da was aufbauen, Trainer holen, dann ein bisschen was am Kader tun. Willst du jetzt ernsthaft irgendwie dann Feuerwehrmann installieren? Ich meine, was kann derjenige noch gewinnen? Wir haben es ja bei Nagelsmann gesehen, der kurz vor dem City-Spiel da gegangen ist. Mhm. Und es hat nicht funktioniert mit Tuchel sofort. Die Spieler müssen ja dann auch wieder umdenken. Und ich glaube, es wissen alle Beteiligten, dass man die Saison jetzt noch vernünftig zu Ende bringt auf einem Champions-League-Platz und natürlich versucht, gegen Arsenal irgendwie da noch weiterzukommen. Ja. Aber ich halte das für Quatsch. Und wenn man sich mal jetzt aus der Expertenrolle von Hamann vielleicht in die Rolle versetzt, eines Verantwortlichen des FC Bayern, die da wirklich was zu entscheiden haben und die Verantwortung haben, kannst du das, finde ich, nicht machen. Und ganz ehrlich, auch menschlich gegenüber dem Tuchel fände ich das eine arme Nummer. Jetzt zu sagen, wir haben das Agreement bis Ende der Saison. Ich meine, er hat vor der Länderspielpause, haben sie viel gewonnen. Mhm. So, und jetzt verlierst du wieder ein Spiel und plötzlich sagst du, ach, weißt du was, nee, komm, du bist doch raus. Also ich meine, dann machst du dich doch auch gefühlt unmöglich. Im Persönlichen würde man so nicht miteinander umgehen. Und ich finde jetzt auch, die Saison ist, um es mal salopp zu formulieren, eh im Arsch. Mhm. Dann bring das jetzt noch vernünftig zu Ende und im Sommer geht's neu los.
Ja, also von daher, ich bin da auch deiner Meinung, jetzt den Trainer zu wechseln, das würde ich auch nicht machen, weil das würde jetzt auch nochmal mehr Unruhe in die Mannschaft reinbringen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, den FC Arsenal auszuschalten in der Champions League. Das ist zwar eine Mannschaft, die jetzt in der Premier League mit City und Liverpool auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt, aber sie sind halt auch diese Drucksituation in der Champions League nicht so gewöhnt. Und gerade gegen die Bayern hat Arsenal immer schlecht abgeschnitten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Also von daher, da sind sie auf jeden Fall gewarnt. Sie werden auch einen riesen Respekt vor den Bayern haben. Und ich glaube schon, dass es ein 50-50-Spiel ist. Und ich glaube auch, dass Tuchel das schaffen kann, die Mannschaft da auch wieder hinter sich zu versammeln oder die Spieler es auch schaffen, sich da wieder selbst zu motivieren. Ich glaube schon, jetzt in der Retrospektive würde ich sagen, vielleicht hätte man den Schritt konsequent machen müssen und sagen müssen, okay, wir glauben nicht an Tuchel. Und deswegen, also wann war das vorher? Vor 4 Wochen oder sowas, bevor Eberl gekommen ist. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. ich konnte mir damals auch schon nicht vorstellen, dass es irgendwie einen Effekt haben kann, dass ich jetzt irgendwie einen Trainer und eine Mannschaft, die augenscheinlich nicht zusammenpassen, nur weil die jetzt wissen, der Trainer ist weg, oh ja, jetzt raufen wir uns hier alle zusammen. Das ist doch Käse. Sondern das sind die Spieler, die sowieso nicht mit Tuchel konnten, die fühlen sich doch bestätigt. Ja, ich sag jetzt mal einen Namen, ein Thomas Müller oder auf, wegen mir auch ein Joshua Kimmich oder vielleicht auch ein Leon Goretzka oder sowas. Die sagen ja, klar, natürlich, deswegen ist der Trainer am Ende der Saison weg. Das ist doch klar, es passt hier nicht zusammen. Und dass man sich da erwartet hat, dass jetzt Tuchel einen Schritt auf die Mannschaft vielleicht zugeht, die Mannschaft einen Schritt auf ihn zugeht und dass man sich jetzt hier zusammenrauft und sagt, so, wir haben noch Großes zu erreichen. Vielleicht war man da ein bisschen zu naiv.
Ich glaube, das war auch eher die Hoffnung als die Erwartung,
ja, ja,
dass das irgendwie eintritt. Und es war allen Beteiligten klar, dass die Saison nicht mehr wirklich zu retten ist, nachdem du im Pokal schon raus warst und der Abstand auf Leverkusen schon so groß war. Und ich meine, Champions League ist halt nie etwas, das du einplanen kannst. Da rutschst du mit viel Glück irgendwie mal bis ins Finale und holst das Ding oder holst es halt nicht. Ja, ist schwierig, aber ich finde, was jetzt halt Hamann, der hat es ja noch einer Person fest auch gemacht, Mourinho hat er ins Spiel gebracht, jetzt einen Mourinho zu holen. Also über Mourinho haben wir ja ohnehin schon ausführlich gesprochen. Und wie ihr wisst, bin ich großer Fan. Nicht. Also, ich finde es nicht nachvollziehbar.
Ja,
und ich glaube, die sind gut beraten, jetzt in Ruhe ihren Trainer zu suchen. Und Eberl hat ja gesagt, bestenfalls noch im April wird er einen Name präsentiert. Und dann greift man im nächsten Jahr an.
Ich habe es ja schon mal gesagt, ich fände es super spannend, wenn Mourinho Trainer beim FC Bayern werden würde. Ich fand die Argumentation, die er geliefert hat, auch bei Sky 90, die fand ich gar nicht so blöd, weil er ja sagte, irgendwie Mourinho, der wird quasi auch zu Fuß nach München laufen. Also wenn du die Chance hast, jetzt quasi in 5 Spielen die Champions League zu gewinnen, wird Mourinho nochmal die Chance haben, bei so einem großen Verein zu trainieren? Wird er nochmal von einem, sag ich mal, Champions-League-Sieger, Anwärter irgendwie eingestellt. Jetzt hätte er die Chance, sowas mit Bayern nochmal zu machen. Würde er sich vielleicht überlegen, ob die Überlegung gut ist oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, von der grundsätzlichen Herangehensweise könnte man sich das schon vorstellen, dass Mourinho da auch Bock zu hätte, das zu machen. Und Michael Reschke, 35 Jahre bei Bayer Leverkusen, auch ein paar Jahre bei den Bayern als Kaderplaner gearbeitet, ist ihm ja zur Seite gesprungen und hat ja auch gesagt, es ist zumindest ein Gedankenspiel, was man haben muss als Verantwortlicher.
Dass der Mourinho das gerne machen würde, das glaube ich sofort. Ja. Aber ich glaube einfach, die Bayern-Führung jetzt auch nachdem Kahn da raus ist, das sind jetzt zumindest mal von außen betrachtet alles entspannte Leute, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und da holst du jetzt so einen Mourinho, so eine Diva mit rein. Das kann nur anstrengend werden. Ja. Und ich kann mich nur wiederholen, siehe Nagelsmann weg, Tuchel kommt. Es hat auch nicht auf Knopfdruck funktioniert und Tuchel ist auch ein super Trainer. Und du hast ja nicht die Garantie, dass jetzt Mourinho nun plötzlich die Champions League holt. Und ich meine, er hat gefühlt nicht mehr viel zu gewinnen, auch wenn er jetzt kommt, weil die Meisterschaft ist durch.
Ja.
Und ganz generell, ich glaube, man muss sich dann vielleicht auch als FC Bayern mal damit abfinden, dass das kein gutes Jahr war. Und dann geht's halt wieder los, aber dann eben auch mit ein bisschen Planung und jetzt nicht übers Knie gebrochen, weil das ein Experte oder ein Bildjournalist fordert, sondern du machst in Ruhe deine Planung, ne? Und der Trainer hat auch ein paar Wochen Vorbereitung mit den Spielern und kann seine Ideen da implementieren und jetzt nicht jemanden holen und dann erwartest du, dass 3 Tage später alles besser wird.
Ja, nee, ich glaube, jetzt ist auch einfach der Zeitpunkt da, wo die Bayern sich neu aufstellen müssen. Ja, über das Thema Umbruch, ja, beim FC Bayern muss irgendwas passieren. Da haben wir schon öfter auch drüber gesprochen, das ist auch ein Riesenthema. Aber so diese Saison, in der man eben mal keinen Titel holt, die muss es halt auch beim FC Bayern zwischendrin mal geben können. Ja. Die hätte es möglicherweise, das wäre so mein Punkt gewesen, die hätte man vielleicht vergangenes Jahr mal mit Nagelsmann durchziehen müssen. Ja. Ja, dem guten Mann hat man 5 Jahre Vertrag gegeben, hat gesagt, wir bauen hier langfristig was auf. Von daher, das hätte man vielleicht vergangenes Jahr schon machen müssen und hätte vielleicht mit Nagelsmann mal keinen Titel geholt und hätte sich dann aber wieder neu aufgestellt und mit an diesen Trainer auch geglaubt und auch an ihm festgehalten, so rum. Dass das jetzt eben passiert, dass so die Fehler der Vergangenheit die Bayern einholen und man diese Saison eben mal ohne Titel dasteht, möglicherweise. Das kann halt auch einfach mal sein.
Ich bin bei dir. Ich finde auch, Krux des Ganzen war damals die Entlassung von Nagelsmann. Und wir haben es damals schon gesagt und ich bleibe auch heute natürlich noch dabei. Das war ein Fehler von Kahn und Salihamidzic. Mhm. Und ich meine, die haben ja am Ende noch die Meisterschaft geholt. Das hätte Nagelsmann im Zweifel wahrscheinlich dann irgendwie auch noch gemacht. Aber, und damit kommen wir zum letzten Bayern-Thema. Nagelsmann könnte ja zurückkommen, weil jetzt ist ja die große Frage, wer übernimmt denn im Sommer?
Genau. Wie würdest du das denn finden, Nils, wenn Nagelsmann an die Säbener Straße zurückkehren würde?
Ich fände das eigentlich cool. Also ich mag Nagelsmann und ich glaube nach wie vor, das ist ein fantastischer Trainer. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ich halte es nicht für sonderlich wahrscheinlich, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Nagelsmann demnächst auch seinen Vertrag beim DFB verlängert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Bayern-Oberen, auch wenn sie es gut auf Kahn und Salihamidzic schieben könnten, das so ein bisschen als Fehlereingeständnis gewertet bekommen müssten. Und das wollen sie, glaube ich, nicht machen. Und es werden ja noch ein paar andere Namen heiß diskutiert. Also ja. Ralf Rangnick wurde jetzt in den letzten Tagen öfter mal nach oben gespült. Auch da, ja, weiß ich nicht, sagt mir mein Bauch eher nein. Ich weiß nicht, würde Rangnick, was meinst du, Rangnick bei Bayern?
Ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass Rangnick in diese neue Führung beim FC Bayern gut reinpassen würde. Mhm. Also mit einem Max Eberl halt auch einen starken Macher an der Seite zu haben. Christoph Freund ist kein Unbekannter von Ralf Rangnick. Die haben natürlich zu Red Bull-Zeiten auch schon zusammengearbeitet. Also ich glaube schon, dass er in diese neue Bayern-Führung da ganz gut reinpassen würde, weil er eben auch für Veränderung steht. Und ich habe ja eben das Wort Umbruch schon gesagt. Irgendwas muss auch passieren. Die Frage ist halt, auf welcher Ebene. Und ich glaube, sie haben jetzt in der Führung viel getan. Jetzt ist der Trainer das nächste Puzzlestück. Aber dann muss man auch an die Mannschaft rangehen. Ich glaube, die Zeiten müssen auch langsam mal vorbeigehen, dass man das immer an den Müllers und Neuers ausrichtet, wie der FC Bayern in der Zukunft dastehen wird oder soll. Und da muss jetzt einfach ein Schnitt passieren. Da muss auch jetzt mal klar sein, dass Müller und Neuer vielleicht jetzt nicht über die kommenden 10 Jahre noch das Bayern-Trikot tragen werden, weil es wird einfach nicht so sein. Also das heißt, du musst wieder in der Mannschaft auch eine neue Struktur aufbauen. Ob du das um Kimmich und Goretzka und Musiala aufbaust, das wird sich zeigen. Ja, das muss natürlich auch der Sportdirektor Christoph Freund, das muss Max Eberl als Geschäftsführer Sport und natürlich der neue Trainer auch entscheiden. Aber du musst, glaube ich, wieder als Verein eine Struktur vorgeben.
Und dafür wäre natürlich jemand wie Ralf Rangnick ganz gut geeignet. Das hat er ja durchaus nachgewiesen, dass er da ein Händchen für hat. Und trotzdem sagt auch da mir mein Bauch eher nein. Wir hätten noch Roberto De Zerbi auf der Liste. Mhm. Der hat aber, Trainer von Brighton aktuell noch, performt da gut. Der hat aber jetzt, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern erst in der Pressekonferenz darauf angesprochen, sehr den Fokus auf die aktuelle Situation und den Verein. Ich meine, er hat das gesagt, was man erwartet. Mhm. Aber gefühlt, na, weiß ich nicht. Glaube ich irgendwie auch nicht, dass er es wird.
Ich glaube auch, dass es da sprachlich noch ein Thema gibt. Er ist Italiener, er spricht ganz okayes Englisch, aber ich glaube, bei ihm ist es auch wichtig, dass er irgendwie seine Motivation auch an die Spieler irgendwie rüberbringen kann. Also natürlich wird beim FC Bayern Englisch gesprochen, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass er auch in der Premier League besser gesehen wird, als das hier in Deutschland der Fall ist. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass der ein oder andere Premier League-Verein sogar ein Auge auf ihn wirft. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da auch noch besser hinpasst. Das heißt nicht, dass er sich vielleicht in ein paar Jahren mal zu einem Trainer entwickeln kann, der auch beim FC Bayern auf der Liste stehen kann. Oder er scheint ja augenscheinlich jetzt schon auf der Liste zu stehen. Aber ich glaube, er braucht noch ein paar Jahre. Er muss noch mal bei einem etwas größeren Verein als jetzt Brighton and Hove Albion arbeiten. Und dann könnte es möglicherweise eine für die Bayern werden, aber im Moment sehe ich das nicht.
Also, wenn es nicht Nagelsmann wird, wenn es nicht Rangnick wird, ich glaube auch Hansi Flick kommt nicht zurück, De Zerbi wird es nicht. Zinedine Zidane haben wir auch die Sprachproblematik, glaube ich, irgendwie auch nicht so richtig dran. Und dann haben wir ja natürlich noch Xavi Alonso vom Markt, Hoeneß vom Markt. Wer wird es denn dann, Jens?
Tja.
Jetzt bist du dran. Ja. Gib doch dem Max mal einen heißen Tipp.
Ja, ich gebe dem Max den heißen Tipp, ganz genau zu überlegen, wer zur Mannschaft passt. Das ist ja auch das, was er immer betont. Ja. Er sucht einen Trainer, der zum FC Bayern passt und der diese Mannschaft dann in die Zukunft führen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, wen sie sich suchen. Ich glaube, sie hätten ja gerne so einen Typ, wir sagen den Namen immer wieder, ne? Jupp Heynckes, so ein Hansi Flick, so ein Ottmar Hitzfeld, so ein Menschenversteher, der die Mannschaft einfach zusammenführt, weil kicken können die ja. Also das hat ja auch Markus Babbel im Doppelpass gesagt, ja, du musst einem Thomas Müller nicht erklären, wo er hinzulaufen hat, das macht er instinktiv. Es geht um das Thema Leadership beim FC Bayern. Und so auf den ersten Blick fällt mir da niemand ein, der in so eine Kerbe reinschlägt. Also ich bin wirklich mega gespannt. Also Jürgen Klopp wäre natürlich so eine Person, aber ich glaube, das können wir auch ausschließen. Ja. Ich bin wirklich extrem gespannt.
Also noch ein Aspekt, ich fand es sehr, sehr interessant. Wir sind ja nun hier ein Podcast, der sich mit Kommunikation im Fußball beschäftigt und deswegen ist es auch super interessant, mal auf die Details zu achten, wenn kommuniziert wird. Max Eberl war im Interview mit Sky und dort wurde er natürlich auch extrem viel nach dieser ganzen Trainerdebatte gefragt. Und was ich sehr, sehr auffällig fand, dass er zweimal im Laufe dieses Gesprächs betont hat, dass es schön ist, im Rahmen dieser Trainersuche auch neue Menschen kennenzulernen, sich mit neuen Menschen auszutauschen, wo ich schon dachte, okay, wenn er so dieses neue Menschen betont, dann ist das kein Nagelsmann, dann ist das kein Flick, dann ist das eben jemand, den wir möglicherweise noch nicht so auf dem Schirm haben. Und ein Name, der ja auch seit längerem genannt wird, ist Arne Slot von Feyenoord Rotterdam. Das könnte so ein Mann sein, der vielleicht noch nicht ganz so im deutschen medialen Fokus ist, aber der relativ viel mitbringt, was die Bayern da aktuell gebrauchen können. Ist auch bekannt für ein schnelles Umschaltspiel, aggressives Pressing, attraktiven Fußball. Also rein vom Spielstil könnte ich mir vorstellen, wäre das was den Bayern entgegenkommt. War jetzt in den letzten Jahren erfolgreich zweimal Trainer des Jahres in den Niederlanden. Wir wissen, Niederlande, das könnte auch mit der deutschen Sprache dann wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Ja,
definitiv.
Also vielleicht wird so ein Mann. Und ich glaube auch, dass Max Eberl weiß, wer es wird jetzt schon. Oder zumindest einen ganz, ganz heißen Kandidaten hat. Weil wenn er selber sagt, bis Ende April wollen wir eigentlich jemanden präsentieren, er setzt sich ja quasi selbst eine Deadline. Und das machst du ja nicht, wenn du noch völlig im Trüben fischst.
Ja, glaube ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Liste schon sehr, also dass er schon seinen Fokus sehr auf zwei, drei Kandidaten gesetzt hat. Ja. Da werden sie schon hinschauen. Natürlich kann man noch mal Ten Hag auch in den Ring werfen, der im Moment bei United arbeitet, der ja unter Pep Guardiola Co-Trainer war, hier auch in München. Also kennt zumindest auch das Umfeld ein bisschen. Das wäre vielleicht auch noch ein Kandidat. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Arne Slot irgendwie zu wenig. Das habe ich zu wenig verfolgt. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ist er diese Person? Ist er dieser Leader, dieser Mannschaftsführer? Wenn er das noch mitbringt, zusätzlich zu dem, was du jetzt eben an taktischen Dingen aufgezählt hast, wird er mit Sicherheit ein Kandidat sein.
Ja. Das wird wirklich spannend. Mal schauen, ob Max uns da im April schon was präsentiert. Und bis dahin ist möglicherweise dann tatsächlich auch offiziell, was jetzt eigentlich schon allen klar ist, nämlich Bayer Leverkusen, deutscher Meister. Ich glaube, sie brauchen noch 3 Siege.
Ja.
Und dann sind sie nicht mehr einholbar von den Bayern. Und wahrscheinlich war ja neben den 3 Punkten, die sie sich jetzt am Wochenende da rausgespielt haben, die noch schönere Nachricht für alle Leverkusen-Fans, dass Xabi Alonso tatsächlich im Sommer weitermacht. Also er wird seinen Vertrag ein weiteres Jahr erfüllen. Er hätte zu Bayern gehen können, nach Liverpool, wahrscheinlich auch nach Madrid, aber er bleibt in Leverkusen und das könnte natürlich bedeuten, dass da wirklich jetzt was Großes entsteht. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch noch ein bisschen mit Bayer Leverkusen beschäftigen. Mhm. Erstmal vielleicht Xabi Alonso, der seine Entscheidung, bei Bayer zu bleiben, wie folgt begründet hat. Es war ein Prozess, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt hat. Das ist meine erste komplette Saison bei einem Verein als Trainer. Ich muss mich auch erst noch reinfühlen, mir Sachen beweisen, Erfahrungen sammeln. Die Situation in diesem Verein ist sehr stabil und ich bin glücklich. Und er sagte auch, er habe die Länderspielpause genutzt, um für sich das Puzzle zusammenzusetzen. Ich habe versucht, die richtige Entscheidung in meiner Karriere zu treffen. In diesem Moment habe ich das Gefühl, dass das der richtige Ort für mich ist. Das Management hat mich immer unterstützt und tut es noch immer. Alle helfen mir hier großartig.
Mhm.
Kann man durchaus nachvollziehen, oder, diese Gedanken?
Ja, absolut. Und so ist er ja auch seine Karriere bisher eingegangen. Das hat er ja auch selbst gesagt. Er hat halt einfach Schritt für Schritt gemacht. Mhm. Und man kann sich schon auch vorstellen, dass er jetzt eben nicht bei Liverpool in die Fußstapfen von Jürgen Klopp treten will oder sich vielleicht auch noch nicht bereit fühlt, beim FC Bayern so den größten Deutschen, einen der weltweit größten Vereine jetzt wieder auf Vordermann zu bringen. Vielleicht sagt er auch einfach, im Moment kann ich in dem Umfeld, in dem ich bin, mich einfach noch weiterentwickeln. Und ich meine, der Mann ist 42, ne? Also er hat auch noch ein paar Jährchen Zeit, dann so einen Verein zu trainieren. Und mir hat diese Entscheidung richtig gut gefallen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass das so kommt. Mhm. Man hat natürlich viel aus München ja auch gehört, ja, Xabi ist unser Mann. Liverpool wird natürlich auch viel über ihn gesprochen, einfach weil er die Vereinsvergangenheit hat. Aber ich habe mir die ganze Zeit erhofft, dass er in Leverkusen bleibt. Dass er jetzt nicht sagt, ich gehe mit der Meisterschaft und dann gehe ich zum nächsten Verein. Sondern dass er wirklich versucht, zumindest das kommende Jahr noch Leverkusen auch in die Champions League zu führen. Und man muss ja auch mal sagen, wenn sie die Mannschaft so zusammenhalten, vielleicht noch der eine oder andere dazukommt, dann ist es ja eine Mannschaft, die auch auf diesem Top-Niveau auf jeden Fall mithalten kann.
Also. Das ist genau die Frage. Wird Bayer das neue Bayern?
Ui.
Ja, werden sie die Bayern wirklich auch mittel- und langfristig vielleicht da oben ablösen oder zumindest ihnen richtig Paroli bieten auch die nächsten Jahre? Und ich bin bei dir. Wenn das alles so zusammenbleibt, ungefähr wie es jetzt ist, sind die natürlich nächstes Jahr wieder ein Kandidat auf den Meisterschaftstitel. Mhm. Und Alonso ist einfach ein Smart-Ass-Motherfucker. Der macht das richtig gut, der macht das mit der Mannschaft gut. Und auch diese Karriereentscheidung jetzt ist absolut die richtige. Also warum auch nicht da noch ein Jahr bleiben, sich entwickeln, in der Champions League jetzt Erfahrungen sammeln. Und wie du sagst, der Mann ist jung, der kann in ein, zwei, drei Jahren überall hingehen, wo er will. Und was spricht dagegen, dass das nicht auch noch ein bisschen weiterläuft?
Ja, absolut. Weil die Mannschaft ist im Moment, das muss man ja auch mal sagen, perfekt zusammengestellt. Du hast so die erfahrenen Leader im Team, so mit Jonathan, du hast einen Granit Xhaka da drin und so weiter. Also wirklich, die auch eine Mannschaft führen können, das über Jahre auch schon bewiesen haben. Und du hast die jungen Wilden, die darum spielen, so ein Flurwirtz, der auf einem absoluten Weltklasse-Niveau spielt. Also muss man auch mal sagen, am Wochenende das Spiel gegen Hoffenheim, was der Typ rennt, kämpft, immer wieder versucht, da kann sich aus meiner Sicht schon auch mal so ein Jamal Musiala noch mal ein Scheibchen von absteigen. So diese Workrate, die Flurwirtz hat, die ist schon unglaublich. Also von daher, natürlich ist das Team voll gepumpt mit Selbstvertrauen. Ja. Ist ja klar, nach so einer Serie 39 Pflichtspiele ungeschlagen. Natürlich sind die on fire. Aber die Mannschaft wirkt auch echt homogen zusammengestellt. Ja. Und das ist natürlich auch ein Verdienst von der Führung, die ja Xabi Alonso auch diese Mannschaft hingestellt haben, im Sommer auch stark verstärkt haben. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein Verdienst von Simon Rolfes und dem Geschäftsführer, auch von Fernando Caro. Mhm.
Simon Rolfes hat die Entscheidung des Trainers nicht sehr überrascht, hat er gesagt. Ja, aber er sagt natürlich, ist ein hervorragendes Zeichen. Und man muss sagen, Rolfes macht da ganz offensichtlich sehr, sehr gute Arbeit. Wer sich nicht mehr erinnert, vor seinem Karriereende 2015 hat er rund 380 Spiele für Leverkusen gemacht, hat auch 26 Länderspiele auf dem Buckel. Und nach dem Karriereende gab es dann so einen langsamen Übergang mit Rudi Völler, der ihn angelernt hat. Und dann hat Rolfes da die Geschicke übernommen und hat den Kader dann auch zusammengestellt für den Sommer 2023. Und Rolfes ist den meisten ja ein Begriff, wer vielleicht ein bisschen mehr noch im Hintergrund ist, aber auch absolut Erwähnung finden sollte, ist der Vorsitzende der Geschäftsführung, Fernando Caro.
Ja. Genau. Und ich glaube, was Leverkusen jetzt auch geschafft hat, das ist was, wovon sich die Bayern auch mal hätten eine Scheibe abschneiden können, so bei diesem Übergang der Granden hin zur neuen Generation, weil das war ja bei Leverkusen recht ähnlich. Da war ja Rudi Völler über lange, lange Jahre so eine Art Alleinherrscher im Bereich Sport und er hat das halt ganz geschickt gemacht, hat Simon Rolfes da relativ früh auch schon rangezogen, hat ihn angelernt. Und sie haben eben mit Fernando Caro eine Person auch ganz nach oben gesetzt, der viel, viel Erfahrung schon in der freien Wirtschaft hatte. Ne? Er hat 24 Jahre bei Bertelsmann gearbeitet, also bei einem riesen Konzern, und hat sich dort auch hochgearbeitet von einem kleinen Abteilungsleiter in einem Bereich bis hin in die Geschäftsführung. Also das heißt, der hat diesen ganzen Weg in einem großen Unternehmen schon mal mitgemacht, hat da viel Erfahrung gesammelt und hat trotzdem vielleicht auch anders als so ein Dresen oder auch anders vielleicht auch als ein Herbert Hainer, auch Fußball im Blut. Also es gibt so eine Anekdote, seine Mutter, also er kommt aus Barcelona, seine Mutter war Übersetzerin und hat zum Beispiel für Udo Lattek damals, als der in den 70ern, 80ern da bei Barcelona war, hat für ihn übersetzt. Also das heißt, er hat auch so diese Fußballmentalität auch schon immer mitbekommen. Katalane, ein stolzer Fan auch das vom FC Barcelona, also Fußball war für ihn schon immer richtig wichtig und er hat so diese zwei Elemente zusammengebracht, nämlich eben Unternehmen führen, das zu lernen und auf der anderen Seite so diese totale Fußballversessenheit, dieses Gewinnen wollen, was ja beim FC Barcelona auch einfach immer dazu gehört, das hat er so, das vereint er so in sich.
Und er ist ja auf jeden Fall sehr ambitioniert auch und er möchte Leverkusen in die Top 16 Europas etablieren, das hat er gesagt und er möchte eben auch, dass sie Stammgast in der Champions League sind und das lässt sich ja jetzt gut an. Was man übrigens nur vielleicht noch sagen kann, weil du gerade auch die Bayern nochmal kurz erwähnt hast, möglicherweise ist jetzt aber diese neue Führungsstruktur bei den Bayern auch mit Eberl und mit Freund genauso eine Entwicklung auch Richtung einer weiteren Professionalisierung auch in der Führung. Und ich meine, dass so ein Hoeneß und ein Rummenigge, solange die am Leben sind, da immer Einfluss haben werden und ihre Meinung sagen werden, ist auch unbestritten. Aber ich glaube schon auch, dass die Bayern gesehen haben, dass es da Handlungsbedarf gibt.
Mhm. Ja, und deswegen, sie haben sich ja einmal schon korrigiert irgendwie mit der Entscheidung von Kahn und Hasan Salihamidžić, die eben nicht mehr in der Führung zu haben. Also von daher, ich glaube, sie haben auch erkannt, dass sie mit Max Eberl jetzt so eine Figur da oben auch brauchen mit der Erfahrung. Ja. Und ich glaube, da sind sie jetzt auch erstmal ganz gut aufgestellt. Aber bei Fernando Caro ist es natürlich auch schon so, dass er so diese Eigenschaften, die es in Unternehmen oft gibt, dass er das auch auf den Fußballverein Bayer Leverkusen übertragen hat. Simon Rolfes sagt nämlich zum Beispiel, neben einigen anderen Bereichen hat er auf jeden Fall die interne Kommunikation verbessert. Also einfach, dass im Verein besser und mehr kommuniziert wird. Und das ist ja was, was man aus vielen Vereinen so nicht kennt, sondern da geht es eigentlich darum, im Endeffekt steht die Liga, also das Team, das in der ersten Bundesliga spielt, steht an erster Stelle und alle drumherum haben eigentlich nur dafür zu sorgen, dass das irgendwie gut läuft, fühlen sich aber oft nicht genug mitgenommen und man hat zumindest das Gefühl, das ist das, was man aus Leverkusen wohl so hört, dass da alle mitgenommen werden. Und das ist natürlich was man aus großen Unternehmen lernen kann, dass man eben diese interne Kommunikation stärkt.
Und es sind diese kleinen Gesten, die eben auch zählen. Was interessant ist, dass Caro vor jedem Spielertransfer, und das sind ja wirklich eigentlich Geschäftsvorgänge mit höchster Geheimhaltung, dass er alle 420 Mitarbeiter per Mail über diesen Transfer informiert. Das sind natürlich nur ein paar Minuten, bevor das dann wirklich an die Medien gegeben wird. Aber es ist ein schönes Signal, interner vor externer Kommunikation. Ja. Wir sagen es hier so häufig und das ist einfach schön und hat was mit Wertschätzung zu tun.
Mhm. Natürlich muss man auch sagen, in Leverkusen kann man ein bisschen ruhiger arbeiten, als es beim FC Bayern der Fall ist. Ja. Aber wir haben es ja vor ein paar Wochen mal mit Markus Maurer, mit dem Kommunikationsexperten besprochen, der ja sagte, die Bayern sind halt einfach der größte Verein in Deutschland und entweder man liebt sie, also man ist Fan, oder man findet sie irgendwie doof, aber die Bayern sind einem eigentlich nicht egal, wenn man sich für Fußball interessiert. Bei Bayer Leverkusen ist das ein bisschen anders. Also natürlich eher ein Verein, der ein bisschen ruhiger ist, wo es auch im Umfeld mit den Medien ein bisschen ruhiger ist. Also von daher, da kann man natürlich auch solche Dinge ein bisschen einfacher angehen, als es der FC Bayern tut, der natürlich komplett unterm Brennglas ist.
Die Voraussetzungen in Leverkusen sind auf jeden Fall nicht schlecht, dass diese Erfolgswelle noch ein bisschen weitergeht. Also Meisterschaft ist eigentlich schon gebucht und es sind ja noch zwei andere Titel auch dieses Jahr möglich. Aber bevor wir dann vielleicht noch auf die zu sprechen kommen, was denkst du denn, wo so die Reise jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mit Leverkusen hingeht? Also werden die sich wirklich in Europas Spitze jetzt etablieren? Werden sie den Bayern jetzt wirklich auch nachhaltig Ärger machen in der Liga?
Also ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall das Potenzial haben, in der Bundesliga so in diese Top-4-Vereine einfach langfristig auch reinzukommen. Also die Bayern sind da, die werden da nicht weggehen. Der BVB wird auch immer um die Champions League mitspielen. RB wird auch dabei sein und Bayer Leverkusen wird auch damit reinrutschen. Ob sie es dann jedes Jahr schaffen werden, auf so einem Niveau zu performen, wie sie das in diesem Jahr machen, das weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch von verschiedenen Aspekten dann auch ab. Aber ich glaube schon, dass sie langfristig sich da oben festsetzen werden. Ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie gesagt, ich halte extrem viel von Alonso. Die haben ein super Team zusammen. Da wird mit Ruhe gearbeitet. Ein bisschen Geld ist auch noch da.
Ja.
Ich glaube, das wird nächstes Jahr noch eine gute Saison. Und dieses Jahr wird spannend zu sein, wie viele Titel sie holen.
Ja.
Um einen Titel wird heute Abend ja dann noch gespielt. Wir nehmen heute hier am Mittwoch auf. Heute Abend ist DFB-Pokal-Halbfinale. Über das Spiel, was vor uns liegt, können wir nicht viel sagen. Aber zum Abschluss vielleicht noch mal zwei Sätze zum gestrigen Spiel. Denn gestern hat Saarbrücken gegen Kaiserslautern gespielt. Und wer das Spiel nicht verfolgt hat, Lautern hat 2-0 gewonnen. Ich möchte nicht sagen, ich habe es gewusst, aber wir haben vor dem Spiel getippt und ich habe ein 1-0 für Kaiserslautern getippt. Also mein Bauchgefühl hat mir irgendwie schon gesagt, dass diese märchenhafte Reise von Saarbrücken dann doch gegen einen Zweitligisten endet. Und ich finde es keine Überraschung. Aber Jens, wie fandst du denn das Spiel gestern so im Großen und Ganzen?
Ja, das Spiel war das Niveau, was man erwarten kann, wenn ein Mittelfeldteam aus der dritten Liga gegen Abstiegskandidaten der zweiten Liga spielt. Also es war kein fußballerischer Leckerbissen und gefühlt auch in der ersten Halbzeit war auch nicht viel Kampf und Leidenschaft drin, was man ja eigentlich von so einem Duell erwarten kann. Das kam dann in der zweiten Halbzeit dazu und dann war es zumindest ein spannendes Spiel, auch bis dann natürlich irgendwie in der 75. oder sowas das 2-0 für Lautern gefallen ist.
In der 80. gab es noch eine große Chance für Saarbrücken.
Das ist richtig,
das hätte noch der Anschlusstreffer sein können. Ich meine, da ist halt schon auch ein bisschen bitter gelaufen. Ne? Torwartfehler beim ersten Tor, zweites Ding in Standard. Also glücklich lief es jetzt gestern nicht für Saarbrücken.
Das stimmt.
Aber vielleicht hat es Lautern auch geschickt gemacht und auch da vielleicht nochmal auf die Kommunikation zu sprechen. Friedhelm Funkel hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel, also Trainer des FC Kaiserslautern, sehr tief gestapelt und hat tatsächlich dem Drittligisten die Favoritenrolle zugeschustert und hat gesagt, wer solche Teams hier aus dem Pokal wirft und Saarbrücken, wir haben es ja erlebt, Bayern, Frankfurt und so weiter, der ist natürlich auch gegen uns als eigentlich höher klassierte Mannschaft Favorit.
Und du fandst das einen schlauen Schachzug, ne?
Ich fand das schon eigentlich ganz cool gemacht vom Friedhelm. Er saß da ja ganz entspannt und hat einfach mal ein bisschen Druck rübergegeben. Und ich glaube, genau das hat mich auch dazu bewogen, also nicht seine Aussage, aber die Ausgangssituation, hat mich dazu bewogen zu glauben, dass eben Saarbrücken nicht gewinnt. Weil sie gestern gefühlt das erste Mal was zu verlieren hatten. Vorher in den Spielen war immer klar, sie sind krasser Underdog. Und da gab es viel zu gewinnen in dieser Außenseiterrolle. Und gestern war es eben so, nach diesen ganzen Ergebnissen, wenn du jetzt drei Erstligamannschaften rausgeschmissen hast, dann musst du doch auch hier einen Abstiegskandidaten aus der zweiten Liga knacken. Und genau das war gestern der große Unterschied. Sie hatten gestern was zu verlieren und sie wussten, oh Gott, nur noch dieses eine Spiel und dann sind wir wirklich in Berlin. Und ich glaube, das war gestern der Unterschied.
Ja, ja, ich fand es auch schlau, dass er das so gemacht hat und es passt ja auch total zu ihm. Ja. Es passt zu seiner Person, es passt so zu seiner Herangehensweise auch bei seinen Vereinen, die er so in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, auch geführt hat. Er hat es ja immer mit einem guten Understatement auch gemacht. Ja. Er wusste immer, was habe ich hier für eine Truppe und hat es ja auch oft genug geschafft, mit denen auch gute Erfolge zu feiern. Ich denke noch an seine Frankfurter Zeit zurück. Also von daher, das hat schon auch zusammengepasst und jetzt stehen sie im Finale.
Ja. Glückwunsch, Friedhelm. Wir gönnen es dir von ganzem Herzen, weil Friedhelm Funkel einfach ein cooler Typ ist. Und dann gucken wir mal, ob Leverkusen oder Düsseldorf ins Finale folgt. Und wir sind natürlich auch gespannt auf das Wochenende. Es wird wieder heiß hergehen in der Bundesliga. Mal gucken, welche Themen sich für die nächste Folge des Stadionsprechers so aufdrängen. Bis dahin, Freunde. Bleibt stabil, bleibt sportlich und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.